Ich möchte gerne drei Stellen aus dem Neuen Testament lesen. Heute Abend die erste aus dem Titusbrief. Aus dem Titusbrief, Kapitel 1, ab Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland. Zweite Stelle aus 1. Petrus, Kapitel 1. Erste Petrus, Kapitel 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott sei. Die letzte Stelle aus dem zweiten Timotheusbrief. Aus Kapitel 1. Zweite Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Soweit diese drei Stellen. Und es ist mein Wunsch, meine Absicht an diesen Abenden, dass wir miteinander einen Blick werfen in die Ewigkeit vor der Zeit. Ich weiß nicht, ob das ein guter Begriff ist. Ewigkeit vor der Zeit ist immer schwierig, Ewigkeit und Zeit irgendwie miteinander zu verbinden. Aber ich habe noch keinen besseren Begriff gehört. Es geht mir einfach darum, dass wir von dem Augenblick in der Zeit, in dem wir jetzt leben, 31.08.24, zurückschauen in die Ewigkeit. Und ich möchte euch auch gerne sagen, warum wir diesen Blick in die Ewigkeit mal machen wollen. Es gibt um uns herum in der Gegenwart vieles, was uns belasten kann. Manche Entwicklung, die uns traurig machen, das ist auch richtig so. Wenn wir da gleichgültig drüber wären, dann wäre das auch irgendwie komisch. Und doch besteht die Gefahr, dass wir irgendwie die Freude verlieren, die Freude im Herrn Jesus, die Freude unseres Heils. Und wenn wir einen Blick in die Ewigkeit werfen, dann dürfen wir einen Blick ins Herz Gottes tun. Und das macht uns glücklich. Da sehen wir einen Plan, da sehen wir eine Liebe, da sehen wir herrliche Dinge und die machen uns glücklich und wir brauchen doch Glück auf unserem Weg, oder? Vielleicht ein zweiter Punkt. Vielleicht haben wir doch alle so das Empfinden, dass wir ziemlich erdgebunden unterwegs sind, oder? Viele Gedanken kreisen sich um die irdischen Dinge. Vielleicht haben wir auch eine ganze Menge Ziele und Ideen und Wünsche so im Blick auf die Dinge hier auf dieser Erde. Und die Gefahr besteht, dass wir aus dem Auge verlieren, was uns eigentlich geschenkt ist, was wir eigentlich für einen gewaltigen Besitz haben, ganz unabhängig davon, wie der Kontostand hier auf der Erde aussieht. Und wenn wir vielleicht da nochmal einen kleinen Eindruck von bekommen, was uns da geschenkt ist, was Gott sich vorgesetzt hat in der Ewigkeit, dann kann uns das auch nochmal Ausrichtung geben, Orientierung geben. Und vielleicht haben wir das beim Lesen der Verse auch schon gemerkt, wenigstens im 1. Petrusbrief und im 2. Timotheusbrief, dass dieser Blick in die Ewigkeit durchaus ganz konkret verknüpft wird mit einem Appell, mit einer Aufforderung im Blick auf das tägliche Leben heute. Wie wir die Zeit unserer Fremdlingschaft uns verhalten. Und dann wird dieser Blick auf das Lamm zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt gelenkt. Oder 2. Timotheus, dass wir uns nicht schämen, dass wir durchaus bereit sind, Trübsal zu leiden mit dem Evangelium. Und dann dieser Blick auf den ewigen Vorsatz Gottes, auf die Gnade, die uns gegeben ist, vor ewigen Zeiten. Das soll so ein bisschen der Punkt sein, um den es uns geht. Und natürlich wollen wir uns die Verse, in denen das dann vorkommt, auch ein wenig im Zusammenhang anschauen, einfach damit Gottes Wort etwas in unseren Herzen bewirken kann. Ich weiß nicht, ob wir alle drei gelesenen Stellen heute so anschauen können, aber wir wollen dem Herrn vertrauen, dass er uns die richtigen Gedanken und auch die richtige Zeiteinteilung schenkt. Paulus schreibt diesen Brief an Titus, nachdem er Titus auf Kreta gelassen hat. Es scheint wohl die Zeit nach seiner ersten Gefangenschaft gewesen zu sein, wo Paulus nochmal mit Titus zusammen unterwegs war und wo sie dann nach Kreta gekommen waren. Er war auf der Reise nach Rom in Verbindung mit der ersten Gefangenschaft schon mal kurz in Kreta gewesen, aber die Umstände der Gefangenschaft, dieser Schiffsreise, die scheinen nicht irgendwie das möglich gemacht zu haben, dass er da die Gläubigen groß besucht hat. Wir wissen auch nicht, wie die Versammlungen dort auf Kreta entstanden sind. Es gibt einen kleinen Hinweis in Apostelgeschichte 2, den können wir vielleicht ja gerade mal aufschlagen. In Verbindung mit dem Entstehen der Versammlung Gottes durch die Taufe mit dem Heiligen Geist an diesem Pfingsttag und dem Wirken des Geistes, der in den Glaubenden wirkte, dass sie in anderen Sprachen die großen Taten Gottes redeten. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 11. Sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Da waren Kreter dabei in Jerusalem. Vielleicht haben die Botschaft angenommen und mitgenommen in ihre Heimat, und sie nach Kreta kamen. Vielleicht sind so die Versammlungen dort entstanden. Es scheint, dass es mehrere gegeben hat, denn in Vers 5 in diesem Titusbrief, Kapitel 1, steht ja, dass Titus den Auftrag des Apostels hat, in jeder Stadt Älteste anzustellen. Also scheint es in mehreren Städten auf dieser Insel Versammlungen gegeben zu haben. Denn wo sonst sollte er Älteste anstellen? Jetzt war er mit dem Titus da gewesen, der Apostel. Das entnehmen wir diesen Worten, dass er in Vers 5 sagt, deshalb ließ ich dich dort. Also sie waren zusammen da. Aber Paulus hatte manches so gesehen und da brauchte er, da ließ er den Titus da, weil er wusste, da gibt's noch Dinge, die mangeln. Da gibt's noch Dinge, die müssen in Ordnung gebracht werden. Er hatte einiges unter den Gläubigen gesehen und Titus, das war ja ein recht starker Charakter, wie wir so vermuten können, den konnte man auch für schwierige Aufgaben gebrauchen, den konnte man auch gebrauchen, um einen Brief nach Korinth zu bringen, wo so viel im Argen lag, den ließ er dort. Timotheus war anders gestrickt. Der war wahrscheinlich nicht der Richtige für Kreta. Der war in Ephesus im Auftrag von Paulus tätig. Und dann merken wir, wenn wir diesen Brief lesen, dass es im Wesentlichen Dinge im Blick auf das äußere Verhalten gab in Kreta, wo Dinge in Ordnung kommen mussten, wo Belehrung fehlte. Und es gibt eine schöne Zusammenfassung in einem guten Bibelkommentar, wo ein Bruder schreibt, das Thema von diesem Titusbrief kann man so zusammenfassen, durch Pflege der Herde die Ordnung in der Versammlung aufrechthalten. Und diese Aufgabe bekam Titus. Er sollte zu den alten Männern reden, zu den jungen Männern, zu den alten Frauen und die wiederum sollten zu den jungen Frauen reden. Also jede Personengruppe kann sich keiner ausnehmen, ja? Kann keiner sagen, ich bin nicht mehr jung, aber ich bin auch noch nicht alt. Nee, das ist so geht das nicht. Jeder ist irgendwie mit dabei und für jeden gibt's eine Botschaft. Durch Pflege der Herde die Ordnung in der Versammlung aufrechthalten. Also im Wesentlichen ein praktischer Brief. Und doch gibt es drei lehrmäßige Teile in diesem Brief. Die sind ziemlich kurz. Ist ja was für die heutige Zeit, oder? Muss ja immer alles kurz sein. Der erste lehrmäßige Teil, den haben wir gelesen, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Der zweite lehrmäßige Teil ist Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Und der dritte lehrmäßige Teil ist Kapitel 3, Vers 4 bis 7. In jedem dieser lehrmäßigen Teile wird Gott vorgestellt als Heilandgott. Es verbindet diese drei lehrmäßigen Teile. Und in jedem dieser drei lehrmäßigen Teile geht es um die Vergangenheit, um die Gegenwart und um die Zukunft. Am besten ist uns das wahrscheinlich aus dem mittleren Teil bekannt. Die Gnade Gottes ist erschienen, blickt zurück, unterweist uns, damit wir besonnen, gottselig, gerecht leben, Gegenwart. Und dann, indem wir erwarten, die glückselige Hoffnung und Erscheinung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, in jedem dieser drei lehrmäßigen Teile. Hier haben wir also den ersten lehrmäßigen Teil gelesen und er enthält viele wunderschöne Aussagen, ganz komprimiert, ganz kurz zusammengefasst, aber doch von tiefem Inhalt. Paulus stellt sich vor, erstens als Knecht oder eigentlich bedeutet das Wort Sklave Jesu Christi. Nein, stimmt gar nicht. Knecht Gottes. Sklave Gottes. Paulus, der Kleine, heißt der Name übersetzt, ja. Merken wir, wie demütig er blieb. Sklave, das waren damals Leibeigene. Wenn wir es übertragen in der Bedeutung, dann sagt Paulus damit, ich stelle an mein Leben keinen eigenen Anspruch, kein eigenes Recht. Ich sehe mich als einen Sklaven Gottes. Ich gehöre ihm und ich möchte ihm leben. Und das hat nicht mit einem knechtischen Gehorsam zu tun, sondern das ist etwas, was er mit Freude sagt. Wir müssten nur den Römerbrief Kapitel 6 dazu lesen, dann würden wir verstehen, welche Freude das für den Paulus war, zu sagen, ich bin ein Sklave Gottes. Das bin ich nämlich, weil ich frei gemacht bin von der Sünde. Ich bin nicht länger ein Sklave der Sünde. Ich bin frei gemacht, um Knecht, um Sklave Gottes zu sein. Das ist doch was Wunderschönes, oder? Ich wünsche von Herzen, dass wir vielleicht auch an den Abenden, wenn wir jetzt gleich ein bisschen einen Blick in das Herz Gottes in der Ewigkeit tun, merken, was das für ein Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Ja, ein Gott, der Licht und Liebe ist, aber der einen Segensplan, eine Segensabsicht in seinem Herzen hat, da können wir nur staunen. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, diesem Gott will ich gerne als Sklave dienen. Vielleicht habt ihr diese Geschichte auch mal gelesen aus dieser Zeit, wo es wirklich noch Sklaven gab und dann wurden die auf dem Markt verkauft und da wurde auch ein Sklave verkauft und dann kam ein reicher Mann mit viel Geld und dann hat er sich den ausgesucht und gesagt, den will ich kaufen. Hat er gefragt, was kostet der und dann hat er den Preis bezahlt und dann sagt er diesem Mann, den er da gekauft hat, der jetzt ihm gehört, er hat gesagt, du kannst gehen, wohin du willst. Ich habe den Preis für dich bezahlt, du bist frei. Und weißt du, was der dann gesagt hat? Wo wohnen sie? Da will ich sein und da will ich dienen. Der war Sklave, aber frei. Freiwillig. Und so hat Paulus mit Freude gesagt, ich bin ein Sklave Gottes. Aber dann sagt er aber, und das ist nicht ein Aber des Gegensatzes, sondern ein Aber, wo er etwas ergänzt, was gerade hier auf Kreta wichtig war, aber Apostel Jesu Christi. Das zeigt seine Autorität, die er von dem Herrn Jesus hat, dem verherrlichten Herrn im Himmel. Er war als Apostel, als eine solche Gabe der Versammlung gegeben und deswegen konnte er auch mit apostolischer Gewalt, mit apostolischer Autorität dort in Kreta Anweisungen geben und auch dem Titus die Vollmacht geben, Älteste anzustellen. In der Bibel ist Autorität immer von oben nach unten vermittelt und gegeben. Und der Apostel konnte diesen Auftrag geben, Älteste anzustellen. Aber ohne Apostel geht das nicht. Wie soll denn von oben nach unten diese Autorität vermittelt werden? Deswegen ist das wirklich für unsere Zeit so, dass es dieses Amt des Ältesten nicht mehr gibt, auch wenn es die Aufgaben, die ein Ältester oder Aufseher tut, nach wie vor gibt und hoffentlich auch solche, die diese Aufgaben sehen und tun. Und jetzt möchte ich gerne 5 herrliche Dinge zeigen, die dieser Paulus hier in ganz kurzen Worten vorstellt in diesem lehrmäßigen Teil. Er sagt, ich bin ein solcher Apostel nach oder gemäß entsprechend erstens, ich nenne die 5 Punkte mal, die ich zeigen möchte, erstens nach oder gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes, zweitens gemäß der Erkenntnis der Wahrheit, drittens diese Wahrheit ist nach der Gottseligkeit, viertens bin dieser Apostel in oder in der Anmerkung steht aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Und dann der 5. Punkt in Vers 3. Gott hat zu seiner Zeit sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Punkt 1. Paulus sagt, ich bin Apostel gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes. Der Glaube ist es, der uns in Verbindung bringt mit diesem Gott. Der Glaube ist das kennzeichnende Merkmal in dieser christlichen Zeit. Nicht das Sehen, sondern das Glauben. Der Glaube bringt uns in Verbindung mit Gott und der Glaube ist auch das moralische Mittel, das diese Verbindung mit Gott pflegt, aufrecht hält. Was heißt Glaube in dem Sinn hier? Es geht hier nicht um Glaubensgut, Glaubenswahrheit, es geht hier um Glauben, Glaubensvertrauen und man kann Glauben wie folgt erklären. Glauben bedeutet jemanden oder etwas für wahr halten. Glauben heißt, ich halte Gott für wahr und vertrauenswürdig. Ich halte das, was er gesagt hat, was er mir in seinem Wort aufgeschrieben hat, halte ich für wahr. Da merken wir, Glaube ist eine bewusste Entscheidung für wahrhalten, was Gott ist und was Gott gesagt hat. Es geht nicht um ein Gefühl, es geht auch nicht um eine logische, intellektuelle Überzeugung, sondern es geht um ein Ja-Sagen, um ein Fürwahrhalten von dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Ja, ich nehme das an, ich halte das für wahr, was du über mich sagst, ich bin ein verlorener Sünder. Ja, ich halte das für wahr, was du über den Herrn Jesus sagst, er ist der Retter, er ist der Heiland. Das nehme ich im Glauben an und ja, ich halte auch alles Weitere für wahr, was du in deinem Wort aufgeschrieben hast. Und so ist der Glaube der Schlüssel oder das Mittel, um in Beziehung zu Gott zu kommen. Und es ist aber auch dieses moralische Mittel, um diese Beziehung zu leben. Wie der Glaube sich dann äußert, das lernen wir in Hebräer 11. Er ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Das ist nicht eine Definition von Glauben, sondern es sind die Auswirkungen des Glaubens. der Glaube der Auserwählten Gottes. Glaube ist das, was auf unserer Seite gefragt ist. Und es ist der Glaube der Auserwählten Gottes. Dazu sage ich heute Abend nicht viel. Das ist das, was Gott in seiner Souveränität getan hat. Er hat auserwählt. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, wird diesem Gefängnisaufseher in Philippi gesagt. Der Glaube ist das, was uns in Beziehung bringt zu diesem Gott. Und dem Thomas sagte Herr Jesus in Johannes 20, glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Da merken wir, das ist das typische Merkmal, das charakterisierende Kennzeichen in unserer christlichen Zeit. Glauben, Glauben ohne zu sehen. Und der Glaube ist auch das, was uns auf dem Weg in dieser Beziehung und Gemeinschaft mit Gott hält und uns vertrauensvoll weitergehen lässt. Petrus schreibt, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet. Ja, wodurch werden wir denn jetzt bewahrt? Durch Gottes Macht oder durch Glauben? Durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt. Ja, wodurch denn nun? Ja, und ist klar, durch Gottes Macht. Auf unserer Seite ist ja nichts, was uns bewahren könnte, aber Gottes Macht ist da. Aber der Glaube ist das Mittel, das uns diese Macht Gottes im Herzen erfassen lässt, darauf vertrauen lässt, dass wir den Mut nicht verlieren. Der Glaube ist die Hand, die zugreift zu dieser Hilfe, die Gott anbietet. Der Glaube sagt, ja, ich halte das für wahr. Gott, du bist für mich da in deiner Macht und du wirst mich auf dem Weg bewahren. Und so war Paulus Apostel in dieser christlichen Zeit gemäß entsprechend dem Glauben der Auserwählten Gottes. Zweitens, gemäß oder nach der Erkenntnis der Wahrheit. Jetzt geht's um die Glaubenswahrheiten, um die Glaubensinhalte, um das christliche Glaubensgut, um die Offenbarung Gottes im Herrn Jesus, im Sohn, um die Wahrheit, die offenbart ist in unserer christlichen Zeit. Dementsprechend, demgemäß war Paulus Apostel. Er hatte nichts zu tun mit dem hohen Priestertum Aarons. Er hatte nichts zu tun mit dem Gesetz vom Sinai. Nein, er war Apostel entsprechend oder gemäß dieser christlichen Wahrheit, entsprechend von dem, was Gott in dieser christlichen Zeit von sich offenbart hat. Wir können da ja nichts für, aber wir können doch dafür danken, dass wir in dieser Zeit geboren sind, oder? Hast du da mal für gedankt? Sieh mal, hat der David, war ja wirklich ein Glaubensmann, oder? David. Wünschen wir uns manchmal, dass wir so wären wie der David, oder? Hat der David schwer gesündigt? Und da sagt der David doch tatsächlich, nimm den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir. Das müssten wir nie beten, oder? Wir wissen, wir sind versiegelt und der Jesus hat gesagt, dass er den Geist der Verheißung gibt und dass er bei uns ist in Ewigkeit. Da tritt der Herr Jesus am Auferstehungstag in die Mitte der Jünger und sagt, Friede euch. Warum war das ein neuer Friede? Weil es ein Friede war, der sich auf ein vollbrachtes Werk am Kreuz stützte. Er zeigt ihnen seine Hände, seine Seite. Diese Qualität von Frieden kannte man im Alten Testament nicht. Von Heilssicherheit. Man konnte nicht zurückblicken auf ein vollbrachtes Werk. Du und ich, wir dürfen wissen, wir sind Kinder Gottes. Der große allmächtige Gott im Himmel ist unser Vater. In dieser Beziehung stand Abraham nicht. Abraham wusste eine ganze Menge, wenn man das mal liest, er kannte den Tag, der wusste von dem Tag des Herrn, der erwartete eine himmlische Stadt. Steht ja nichts von dem ersten Buch Mose, oder? Aber der kannte eine ganze Menge. Aber er war nicht in diesem Sinn in einer Beziehung als Kind zu dem himmlischen Vater, wie wir es in dieser christlichen Zeit sind.
Und da können wir nichts für, dass wir in dieser Zeit geboren sind. Aber da dürfen wir für danken, dass wir diesen großen Gott als unseren Vater kennen dürfen, dass wir seine Kinder sind, dass wir eine Wohnung in seinem Haus haben, wo wir einmal sein werden. Das ist unfassbar. Das ist alles enthalten. Erkenntnis der Wahrheit, dieser Wahrheit, die in dieser christlichen Zeit offenbart ist. Und dann geht's zum dritten Punkt. Diese Wahrheit, die ist nach der Gottseligkeit. Und das zeigt, dass diese Wahrheit im täglichen praktischen Leben ausgelebt werden will. Gottseligkeit, oder man könnte es auch übersetzen mit Frömmigkeit, da geht's ums praktische Leben. Gottseligkeit vom Wort heißt übersetzt eigentlich rechte Verehrung. Und darum geht es bei Gottseligkeit, ein Leben zu führen, durch das Gott recht geehrt wird. Und das ist die Auswirkung der Wahrheit in unserem täglichen praktischen Leben. Dann wissen wir sind Kinder Gottes und da wollen wir auch leben als Kinder Gottes. Schreibt Paulus, dass wir als Kinder Gottes, unbescholtene Kinder Gottes, scheinen wie Lichter in dieser Welt. Auf einmal merken wir, wie die Wahrheit, Kind Gottes zu sein, sich auswirkt im praktischen Leben. Das ist die Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Und dann der vierte Punkt, in oder aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ewige Leben besitzen wir jetzt schon. Leben in dieser besonderen Qualität. Die Gläubigen aus der Zeit des Alten Testamentes, die Gläubigen, also die, die auch glaubten, so wie Abraham, der glaubte und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit, hatten neues Leben. Und die Glaubenden, die nach der Entrückung zum Beispiel das Evangelium des Reiches annehmen, haben auch das neue Leben. Auch die, mit denen der neue Bund geschlossen wird, die aus Juda und Israel, die haben das neue Leben. Aber hier geht's um mehr. Ewiges Leben ist Leben von einer besonderen Qualität. Ist nicht was grundsätzlich Verschiedenes, neues Leben und ewiges Leben. Aber das ewige Leben ist Leben von einer besonderen Qualität. Und das dürfen die Glaubenden dieser Gnadenzeit haben. Der Jesus nennt das in Johannes 10 Leben in Überfluss. Ewiges Leben. Und die Fähigkeit dieses ewigen Lebens ist es, Gott als Vater zu kennen. Und die Heimat dieses ewigen Lebens ist das Vaterhaus. Und das ist gemeint mit Hoffnung des ewigen Lebens. Da werden wir einmal sein. Und da werden wir diese Beziehungen, in die wir gebracht sind, in Ewigkeit und in Vollkommenheit genießen. Da geht der Blick auch in die Ewigkeit, aber nicht zurück, was eigentlich unser Thema ist, sondern das, was vor uns liegt, Hoffnung des ewigen Lebens, wo wir einmal im Vaterhaus sein werden. Und jetzt kommt dieser Punkt, warum ich diese Stelle vorgelesen habe. Dieses Leben, das hat Gott, der nicht lügen kann, verheißen vor ewigen Zeiten. Seht ihr, jetzt sind wir in der Ewigkeit. Und da hat Gott etwas verheißen. Wem denn? Mich und dich gab's da noch nicht. Er hat seinem Sohn verheißen. Er hat seinem Sohn dieses Leben verheißen. In welchem Sinn? Das können wir nachlesen in Johannes 5. Und das wollen wir auch gerade machen. Und zwar einmal in Johannes 5, Vers 26. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und dann Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will.
Hier lernen wir diese herrliche Sache, dass der Vater dem Herrn Jesus als Mensch auf der Erde, so steht er hier vor uns, Leben gegeben hat, dass er dieses ewige Leben in sich selbst hat und dass er die Autorität, das Recht, die Macht hat, dieses Leben zu geben. Das ist hier die erste Bedeutung, wenn hier steht, Gott hat es verheißen vor ewigen Zeiten. Ihm, seinem Sohn, dass er als Mensch dieses Leben hat in sich selbst und dass er dieses Leben geben kann, wem er will. Und wenn es um dieses Geben, wem er will, geht, dann ist es natürlich klar, dass wir mit eingeschlossen sind. In ihm haben wir es auch bekommen. Aber zunächst einmal geht es hier darum, er hat es verheißen, seinen Sohn. Und das schon vor ewigen Zeiten. Ich meine, das macht uns doch irgendwie glücklich, oder? Macht uns irgendwie glücklich. Noch bevor Gott die Erde geschaffen hat, noch bevor er den Menschen gemacht und dann in ihn gehaucht hat und ihm das natürliche Leben geschenkt hat, noch davor hat er das ewige Leben im Sinn gehabt und verheißen. Das zeigt uns auch, dass Gott durch den Sündenfall in keiner Weise irgendwie in Verlegenheit gekommen wäre. Gott hatte längst einen Plan und dieser Plan, der ging weiter als natürliches Leben auf der Erde im Garten Eden. Dieser Plan, da ging es ums ewige Leben. Und wir merken, wer in diesem ewigen Plan Gottes der Mittelpunkt ist, das ist niemand anders als sein Sohn. Dem hat er verheißen das ewige Leben. Das ist der Mittelpunkt. Und jeder Segen, den es in diesem wunderbaren Plan Gottes auch für Menschen gibt, den gibt's in ihm. Und ihn haben wir. Er ist mein, er ist dein Heiland. Macht uns das nicht glücklich? Was sind wir reich, oder? Dass wir einen Segen kennen und genießen dürfen, den Gott im Herzen hatte vor ewigen Zeiten und den er verheißen hat. Und den er uns in dem Herrn Jesus dann in der Zeit auch offenbart und geschenkt hat. Ich meine, irgendwie zieht das unsere Herzen doch nach oben, oder? Das richtet uns doch auf, das macht uns, meine ich, Freude, das macht uns Mut und lässt uns Glück im Herzen haben, auch wenn das Leben hier auf der Erde seine Schwierigkeiten hat, aber dann dürfen wir so in das Herz Gottes blicken und dann gibt er uns diese Sicherheit, das ist der Gott, der nicht lügen kann. Und wenn der etwas verheißt, dann tut er es auch. Und dann findet er den Weg, wie er diese Verheißung auch tatsächlich umsetzt. Und dann werden wir auf einmal ruhig. Das, was auf diese Verheißung des ewigen Lebens zutrifft, trifft auf alle anderen auch zu. Dann wird irgendwie unser Herz doch ruhig, oder? Es ist der Gott, der nicht lügen kann. Und dann hat Gott das nicht nur verheißen vor ewigen Zeiten, das ist jetzt der fünfte Punkt, sondern der hat das zu seiner Zeit, zu seinen Zeiten. Also Gott hat auch einen Zeitplan. Und als es in seinem Augen recht war, zu seiner Zeit hat er das offenbart, hat er sein Wort offenbart. Und ich glaube, das ist zunächst der Gedanke auf den Herrn Jesus. Das Wort wurde Fleisch. Er hat das Wort offenbart. Aber dann hat er nicht nur den Sohn auf die Erde geschickt als das offenbarte Wort, sondern dann hat er auch die Predigt dem Apostel anvertraut, damit die auch an unsere Ohren kommt. Er hat damals gepredigt und viele haben es gehört, aber dann hat er es auch aufgeschrieben und so ist diese herrliche Botschaft auch zu uns gekommen und das ist geschehen nach dem Befehl unseres Heiland Gottes. Befehl, das macht die ganze Autorität, die Verlässlichkeit dieses Wortes, dieser Predigt, dieser Inhalte, dieser wunderbaren Wahrheiten deutlich und dass es der Befehl des Heiland Gottes ist, das macht dieses Herz Gottes deutlich. Und so schreibt Paulus, nachdem er das so in so kurzen Worten so herrliche Dinge vorgestellt hat, schreibt er Titus, meinem echten Kind. Geht's natürlich nicht um natürliche Beziehung, sondern um geistliche Beziehung nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Wenn wir den Titus ein bisschen verfolgen würden, würden wir feststellen, Titus war aus den Nationen, Paulus war aus den Juden, aber in Christus hatten sie einen gemeinschaftlichen Glauben. Da gab es keinen Unterschied mehr, Heide oder Jude, da gab es keinen Unterschied mehr, Jung oder Alt, da gab es keinen. In Christus hatten sie einen gemeinschaftlichen Glauben und einen gemeinschaftlichen Segen. Und jetzt wünscht er ihm etwas, Gnade und Friede von Gott. Und ich meine, hier haben wir den Bezug zum täglichen Leben. Auch wenn wir so herrliche Dinge vor Augen haben, ewiges Leben, brauchen wir doch für den Weg Gnade. Und brauchen wir doch fürs Herz Frieden. Gnade ist unverdiente Zuwendung, unverdiente Gunst, unverdiente Liebeserweisung. Und die brauchen wir, oder? Und weißt du, was das Schöne ist? Die steht uns zur Verfügung. Und jeden Tag wieder neu. Und zwar aus der Fülle Gottes. Mich macht das echt glücklich. Weißt du, wenn ich mir die Zuwendung Gottes, und ich meine jetzt die Zuwendung, die ich brauche auf dem Weg, wenn ich mir die verdienen müsste, dann sähe es schlecht aus. Aber es ist Gnade. Es ist unverdient. Und Gott möchte dir diese Gnade auch schenken, für jeden Tag. Und er fragt nicht, wie und ob du dir sie verdient hast. Weißt du, durch ein Leben in Gottesfurcht, in Treue, in Hingabe, kannst du die Liebe Gottes zu dir auch nicht einen Millimeter größer machen, als sie sowieso schon ist. Manchmal haben wir irgendwie so die Idee, dann liebt Gott uns mehr oder was? Ich weiß es nicht. Nee, geht nicht. Der liebt uns schon ohne Ende. Da liebte er uns schon ohne Ende, als wir noch Sünder waren, als wir noch tot waren in Sünden und Vergehungen. Diese Liebe kann man nicht irgendwie größer machen. Du kannst den Genuss dieser Liebe für dich selber größer machen. Aber ein Leben in Treue und Hingabe, das geschieht nicht, um uns was zu verdienen, sondern es geschieht als Antwort darauf, dass Gott uns in Christus alles geschenkt hat. Und das ist eine ganz andere Art zu leben, als wenn ich meine, ich müsste mir irgendetwas verdienen. Und so wünscht Paulus diesem Titus Gnade. Wir merken, der Blick ins Herz Gottes in der Ewigkeit und die Notwendigkeiten und Bedürfnisse auf dem Weg in der Zeit werden hier verbunden. Wir sind so reich beschenkt und doch, wir brauchen die Gnade, aber sie wird auch gewünscht. Und wir brauchen den Frieden im Herzen, der uns in diesen Umständen auf dem Weg ruhig macht. Gehen noch zu 1. Petrus 1. Da fängt Petrus damit an, wie wir unser Leben hier auf dieser Erde führen. Und er verbindet uns mit Gott, unserem Vater. Und das Erste, was er sagt in Vers 17a, ist etwas, das ein gewaltiges Vertrauen, eine Vertrauensbeziehung beschreibt. Wenn ihr den als Vater anruft, das ist Vertrauen, oder? Da denkt doch ruhig mal an ein kleines Kind, was irgendein Problem hat. Es ist mit dem Fahrrad gefallen und das Knie blutet und das Fahrrad ist kaputt und der Vater sieht das Fahrrad und denkt, ach du Schreck, kannst du nur noch auf den Müll tun. Aber das Kind glaubt und vertraut, der Vater kann helfen, oder? Ja, kommt irgendwann das Alter und dann ist das anders. Aber ist so, oder? Das vertraut, der Vater kann helfen. Und der himmlische Vater, der kann tatsächlich immer helfen. Und den dürfen wir als Vater, nämlich in vollem Vertrauen, im Bewusstsein unserer Beziehung zu ihm, anrufen. Wir dürfen ihm alles sagen, das Vertrauen. Und dann kommt dazu, das ist der Gott, der ohne Ansehen der Person richtet. Der, den wir als Vater anrufen dürfen, Das ist zugleich der heilige, gerechte Gott.
Wie ausgewogen ist dieser Vers, oder? Und so wandeln wir die Zeit der Fremdlingschaft in Furcht, und das ist nicht Angst, schon gar nicht Angst vor Gott, sondern das ist Gottesfurcht, Ehrfurcht vor diesem wunderbaren Gott, den wir als Vater anrufen.
Und vielleicht kann man auch sagen, diese Furcht, etwas zu tun, was den Genuss der Beziehung zu diesem Vater irgendwie beeinträchtigen könnte. Und so haben wir diese Aufforderung zum praktischen Leben in Gottesfurcht. Petrus erinnert nochmal, dass es die Zeit der Fremdlingschaft ist. Wir uns das vielleicht auch nochmal so mitnehmen in unseren Alltag. Es war natürlich hier für diese Briefempfänger noch in einem besonderen Sinn war, dass sie Fremdlinge waren. Aber wie empfinden wir denn mein Haus, mein Auto, mein Grundstück, mein Konto, mein Uhr? Wir denken, alles gehört uns, oder? Nee, Fremdling. Ein Fremdling gehört nichts. Fremdling. Ich finde, es sind schon beeindruckende Bilder gewesen. Vielleicht habt ihr es auch irgendwo gesehen oder erlebt. Ist jetzt ja noch nicht so lange her, gut 2 Jahre. Da steht da eine Glaubensschwester, hat nur eine Plastiktüte in der Hand. Ist geflohen aus ihrem Land, wo Krieg angefangen hat. Stell dir das mal vor. Du müsstest morgen 2000 Kilometer weg aus meinem Haus, von meiner Garage, von meinem Auto, von meinem Geschirr, von meinen Schuhen, ich weiß nicht was. Und alles, was du mitnehmen kannst, passt in eine Plastiktüte. Kämst du klar? Also ich meine jetzt nicht, ich meine mich ja genauso. Kämen wir damit klar? Plastiktüte und sonst nichts außer dem Herrn.
Fremdlingschaft. Fremdlingschaft. Ich war in den letzten Wochen oft an einem Bahnhof, da habe ich das gedacht. Willst nicht hier bleiben, oder? Bist froh, wenn der Zug endlich kommt, dann kannst du weiterfahren. Willst nicht hier bleiben. Gibt auch schöne Bahnhöfe, gibt auch viele, da riecht es ziemlich streng und dann siehst du so verschiedene Gestalten und freust dich, wenn der Zug kommt, oder? Fremdlingschaft. Eigentlich sind wir am Bahnhof. Wir können dankbar sein für alles Gute, was der Herr schenkt. Darum geht's mir nicht. Wir haben ja einen guten Gott, oder? Der reicht reichlich da zum Genuss. Dürfen wir dankbar annehmen. Darum geht's mir nicht. Aber wir sind Fremdlinge. Unser Leben hier ist die Zeit der Fremdlingschaft. Und die dürfen wir leben in Gottes Furcht. Aber nicht, weil wir irgendwie unsicher wären im Blick auf unser Heil. Denn das schreibt Petrus jetzt weiter. Ihr wisst, ihr habt eine feste Überzeugung, ihr seid erlöst. Und zwar nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold. Die Glaubenden, die er schreibt, die waren ja aus dem Judentum gekommen und da hatte es viel mit Silber zu tun, Lösegeld, das bezahlt werden musste bei der Lösung des Erstgeburts, 5 Sekel Silber nach dem Sekel des Heiligtums. Ja, das war denen bekannt. Gold war denen auch bekannt, vom Tempel, vom Zelt der Zusammenkunft. Aber sagt Petrus, nicht mit Silber oder Gold. Das reichte nicht, um euch frei zu kaufen. Erlöst heißt ja freikaufen durch Zahlen eines Preises. Und was ist der Preis, der bezahlt wurde, um uns frei zu machen? Mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Welcher Aspekt der Erlösung wird hier vorgestellt? Erlöst von dem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Eitel heißt, man strengt sich an und es nützt doch nichts. Ja, stell dir vor, bist halbe Stunde vorm Spiegel beschäftigt mit irgendwelchen Arbeiten und dann gehst du raus, fängt an zu regnen, ist alles vorbei. Ja, nützt nichts. Eitel. Was ist hier der eitle, von den Vätern überlieferten Wandel? Das ist der Wandel im Judentum. Von den Vätern überliefert, aber es nützte nichts. Und dann wurden Opfer gebracht und noch mehr Opfer gebracht und sie waren nur ein Erinnern an die Sünde, konnten niemals Sünden wegtun. Und davon seid ihr erlöst. Freigemacht von eitlen, wir nehmen das Wort auf, eitlen, von dieser Sache, tue etwas, damit du etwas bekommst. Das war ja das Prinzip unter dem Gesetz. Und man konnte es nicht tun. Man hat es nicht geschafft. Nicht, weil das nicht wahr gewesen wäre. Hätte es einer getan, hätte er ja Leben bekommen. Aber ja, niemand hat es geschafft. Eitel, von den Vätern überlieferter Wandel. Davon seid ihr erlöst, frei gemacht. Und zwar durch das kostbare Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Ich finde dieses Bild des Lammes, das sich ja durch die ganze Bibel zieht, finde ich so schön. Weißt du, was da besonders so gezeigt wird? Dass der Jesus der war, der widerspruchslos, geduldig gelitten hat. Ich meine, irgendwie kommt uns Gott entgegen, oder? Mit diesen Bildern. Der Stier, hier das Lamm, um uns den Herrn Jesus groß zu machen. Und jetzt steht hier, dass er als dieses Lamm schon zuvor erkannt war, vor Grundlegung der Welt. Jetzt sind wir wieder in der Ewigkeit. Und da hat Gott ihn schon als dieses Lamm zuvor erkannt. Er hat ihn nicht als dieses Lamm erwählt. Warum nicht? Wenn man wählen will, muss man ja was zur Auswahl haben. Aber hier gab es nichts zur Auswahl. Es gab nur den einen, der dieses Lamm sein konnte. Deswegen steht hier erkannt. Gott kannte ihn schon als dieses Lamm. Noch bevor diese Erde geschaffen wurde, vor Grundlegung der Welt, bevor überhaupt dieses Thema mit der Sünde in diese Welt kam, war das Lamm schon zuvor erkannt. Großartig, oder? Großartig. Ich meine, wir dürfen auch ruhig mal so denken an diese wunderbare Beziehung in der Gottheit. Der Vater und der Sohn und der Geist. Und da war dieser Gedanke des Lammes Gottes schon in der Ewigkeit bekannt. Zuvor erkannt als dieses Lamm und dann offenbart am Ende der Zeiten, also am Ende der Zeiten der Erprobung des Menschen. Gott hat den Menschen erprobt durch die verschiedenen Haushaltungen hindurch und als sich aufs Deutlichste erwiesen hat, dass der Mensch nicht in der Lage ist, ohne einen Stellvertreter, ohne ein Lamm, mit Gott, zu Gott zu kommen, da hat er ihn offenbart. Und dann kommt dieser wunderbare Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt. Diese Briefempfänger hatten doch an Gott geglaubt, oder? Natürlich, sie glaubten an den Schöpfer, sie glaubten an den Gott, der das Gesetz gegeben hatte, sie glaubten an den Gott, der die Opfer angeordnet hatte. Aber das, was jetzt neu war für sie, jetzt glaubten sie durch ihn, durch dieses Lamm, durch Christus an Gott. Und damit wurden sie zu Christen, zu wiedergeborenen Kindern Gottes, zu solchen, die lebendige Steine am Haus Gottes sind, durch ihn an Gott glauben. Das schenkte ihnen dieses wunderbare Teil. Kein eitler Wandel mehr, wo man sich anstrengt und am Ende doch nicht zum Ergebnis kam, sondern erlöst und zum Glauben an Gott durch ihn, durch dieses Lamm gekommen. Und dann schließt Petrus, Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und damit hat er sein Werk bestätigt. Das Werk des Lammes Gottes hat er angenommen und bestätigt und den Beweis dafür gegeben durch die Auferweckung aus den Toten. Aber er hat noch mehr getan, er hat ihm auch Herrlichkeit gegeben, er hat ihm diesen Platz zur Rechten Gottes gegeben, ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und der Blick auf das, was Gott getan hat mit dem Herrn Jesus, das hat wieder eine Auswirkung für uns, damit euer Glaube und eure Hoffnung
auf Gott sei. Ich meine damit, euer Glaube auf Gott sei, das können wir verbinden damit, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat, weil er uns damit das feste Fundament gegeben hat für den Glauben. Ja, das Werk ist angenommen. Es ist alles gut gemacht. Gott hat ihn auferweckt. Er hat nicht zugegeben, dass sein frommer Verwesung sehe, und er hat das durch die Auferweckung bestätigt, dass er sein Werk angenommen hat. Und das gibt unserem Glauben Sicherheit. Aber zweitens auch die Hoffnung auf Gott. Und vielleicht können wir das verbinden damit, Gott hat ihm Herrlichkeit gegeben. Und da geht unser Blick nach oben, da wo er jetzt schon ist, und wir werden einmal dort sein. Unsere Hoffnung ist auf Gott. Der wird uns zu diesem herrlichen Ziel bringen. Jetzt haben wir diesen ersten Punkt gehabt. Ewiges Leben. Verheißen vor ewigen Zeiten. Jetzt haben wir diesen zweiten Punkt gehabt. Das Lamm Gottes zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Und ich meine, wir sehen, auch das wusste Gott. Damit diese Verheißung des ewigen Lebens erfüllt werden könnte, musste der Herr Jesus als das Lamm Gottes dieses Werk am Kreuz vollbringen. Sonst hätte keiner ewiges Leben bekommen können. Aber Gott hat seinen Plan gefasst. Und Gott hat für alles die richtige Antwort schon zuvor gekannt. Und er hat dieses Lamm im Blick gehabt, den Herrn Jesus als dieses Lamm zuvor erkannt. Ich meine, wir können nur staunen, wir können nur Danke sagen, dass Gott diesen Plan gefasst hat und dass er uns sogar in sein Herz gucken lässt und uns verstehen lässt, dass er das schon vor ewigen Zeiten im Sinn hatte.